Ich weiß nicht, wie ihr heute aufgestanden seid. Hat euch heute Morgen die Sonne aufs Gesicht geschienen? Nicht. Dann muss ich euch eine Geschichte von der Sonne erscheinen. Das war ein Tag, ein richtig schöner Sonnentag. Und die Tiere des Waldes sind schon aufgewacht. Vor allem das Nashorn. Das Nashorn, das musste am Morgen immer sein Horn, wisst ihr, Nashorn hat so ein langes Horn, an einem Baum wetzen. Dann juckt es ihm im Hals und dann rannt es immer zu einem Baum und musste sein... Genau. Und das hat es an dem Morgen auch gemacht. Und das Eichhörnchen, das konnte sich nicht richtig festhalten auf den Ästen, als der Baum dann gewackelt hat. Und hat es geschimpft, du dummes Nashorn, musst du immer dein Horn wetzen an meinem Baum? Am gleichen Morgen ging der Löwe durch den Wald. Und der Löwe, der strotzte vor Kraft, ein richtig starker. Und er schlug mit dem Schwanz auf den Boden, dass der Sand aufwirbelte. Und da kam er am Mauseloch vorbei und das Mäuschen, das zog seinen Kopf ein, weil es Angst hatte. Und der Löwe sah das und er sagte dann, na, wie geht's denn meinem großen Freund? Das war natürlich ein bisschen geärgert. Das Mäuslein verkroch sich. Am gleichen Morgen schwamm das Krokodil durch den Teich. Und das Krokodil klapperte immer mit den Zähnen ganz laut. Und das Fröschlein, das seine Fliegen fangen wollte, das hatte dann immer Angst. Und es beschwerte sich und sagte, du dummes Krokodil, musst du immer so laut mit deinen Zähnen klappern? Könnt ihr mit den Zähnen klappern? Krokodile können das. Wir können das nicht so gut. Krokodile können das. Aber die Tiere ärgerten sich auf alle Fälle, die kleinen Tiere. Und die kamen zusammen und sagten, es müsste alles anders werden. Und am nächsten Morgen war alles anders. Wisst ihr, was passiert war? Aus dem Nashorn war ein Nashörnchen geworden, so groß. Das Nashörnchen, dem juckt es wieder am Kopf am Morgen. Das rannte zum Baum und wisst ihr, was man dann hörte? Nur ein Au. Denn das war zu doll gegen den Baum gerannt. Und das Eichhörnchen, das war ein Eichhorn geworden. Das versuchte den ganzen Morgen auf den Baum zu klettern, immer brachen die Äste ab. Es kam nicht hoch. Aus dem Löwen, dem Leo, war ein Löwchen geworden. Der lief wieder durch den Wald und wollte brüllen, aber seine Stimme war ganz hoch geworden. Die Tiere lachten alle. Und als es dann mit dem Schwanz auf die Erde hauen wollte, da konnte es das gar nicht. Der ärgerte sich, der Löwe. Und aus dem Mäuschen war eine Maus geworden. Die war so groß, die kam mit ihrem Kopf gar nicht ins Mauseloch rein. Die musste den halben Tag graben und dann steckte auch nur der Kopf in der Erde. Also das war nichts. Und aus dem Krokodil war da ein Krokodilchen geworden. Das schwamm durch den Teich, musste aber aufpassen, dass die Fische nicht das Maul aufsperren und es plötzlich auffressen. Und aus dem Fröschchen war ein Frosch geworden. So groß, die Füße waren so groß. Zunge Fliegen zu fangen, ihr wisst, die Frösche fangen Fliegen mit der Zunge, ne? Raus die Zunge, Fliege drauf, rein. Die Fliege merkt es gar nicht in seinem Bauch. So hungrig war er, da knurrte der ganze Magen. Die Tiere kamen wieder zusammen und sagten, so kann es nicht weitergehen. Die sagten jetzt nicht mehr, es müsste alles anders sein. Die sagten sich, vielleicht gibt es einen Weg, dass es so war, wie es am Anfang war, aber dass wir uns verstehen. Und am nächsten Morgen, Nashorn war wieder groß, Nashorn juckte es am Hals, es lief bis zum Baum und rief, hallo Eichhörnchen, halt dich mal gut fest, ich muss mein Nashorn wieder reiben. Gut, sagte das Eichhörnchen, kein Problem. Und der Löwe war auch wieder so groß und er lief durch den Wald, aber er lästerte nicht mehr das Mäuschen, sondern kam beim Mauseloch vorbei und sagte, hallo, wie geht's denn dir, Mäuschen, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ach, die Maus sagte, geht schon gut, Leo, aber wenn ich was brauche, dann melde ich mich bei dir. Und das Krokodil war auch wieder groß geworden, aber es wusste ja, wenn es mit den Zähnen klappert, dann hat das Fröschchen nichts zu fressen. Und er sagte, hallo Fröschchen, ich müsste mal meine Zähne klappern. Ist das okay? Okay, sagte das Fröschchen. Und dann fange ich wieder meine Fliegen. Mit einmal verstanden die Tiere sich wieder. Und was meint ihr, wenn es bei den Tieren so ging, ob das bei uns auch so klappt? Ärgert ihr euch auch manchmal? Gibt's das, ja? Kennt ihr auch Ärger? Kennt ihr? Vielleicht versuchen wir ja mal, dass wir uns von heute an vertragen, oder? Wollen wir das versuchen? Ich denke, das geht. Ja? Denn wir haben alle einen großen Freund, der uns versteht, und das ist Jesus. Und wenn der uns gut mag und findet, dann können wir das auch. Machen wir das? Machen wir. Okay, das war doch ein Wort, oder nicht? Das Bei Kindern ist das so leicht, bei uns Älteren viel schwerer, oder nicht? Viel schwerer. Und damit bin ich wieder bei uns. Wir neigen ja dazu, ganz einfach, weil wir den Blick nach vorn richten, auf die Wiederkunft Jesu, dass wir so ein Stückchen die Vergangenheit vergessen. Das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen ist gut, wenn man sich daran erinnert, wie es damals gewesen ist. Und wenn wir an deutsche Adventgemeinden denken, dann müssen wir praktisch anfangen bei einer Person, die für ihr Leben einen denkbar schlechten Start hatte. Der Gründer der meisten deutschen Adventgemeinden in der frühen Zeit ist Ludwig Richard Conradi, ein Badener, unehelich geboren, wächst bei seinen Großeltern auf, ist hochintelligent, muss eine Böttcherlehre machen, obwohl er viel zu klug ist, um Handwerker zu werden. Nein, das war ein falsches Wort. Ich habe übrigens auch eine Tischlerlehre gemacht. Aber er hatte so viel Potenzial, der hätte eigentlich eine höhere Schule besuchen können, darf er aber nicht, sondern er muss in die Lehre. In der Lehre passt es ihm überhaupt nicht. Er büxt aus. Wohin büxt man aus? Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika. In Amerika hat er es schwer. Als junger Mann, er arbeitet als einer, der gerade so Arbeit findet, kommt irgendwann zu einem adventistischen Farmer und ist bei dem adventistischen Farmer, der ihm offensichtlich etwas sagt von Sabbat und Prophetie, ist so begeistert, dass das von nun an Zentrum seines Lebens wird. Die Beschäftigung mit der Bibel. Vor allem, wie Prophetie ineinander greift. Conradi ist ganz Mensch des 19. Jahrhunderts. Vom Verstand erklärt er den Glauben durch und durch. Und der Sabbat, das ist sein großes Thema. Schon bald arbeitet er nicht mehr auf Farmen, sondern kommt an die Schule, die damals gegründet wurde in Battle Creek. Den vierjährigen Lehrgang für Prediger absolviert er in anderthalb Jahren. Das heißt, der ist überdurchschnittlich klug. In dieser Zeit sagt James White, der Mann von Ellen White, Conradi, ich brauche dich in meinem Verlag. Denn der erkennt, dass der Conradi auch Fähigkeiten hat, gerade was Publikationen angeht. Und da er so arm ist, kaufen Ellen und James White ihm seine Kleidung, die man anhaben muss, wenn man das Zeugnis bekommt. Der Frack damals, der erste Frack, den er hat, den kaufen ihm Ellen und James White. Er kennt sie also. Und Conradi hat den Mut, als James White, damals der wichtigste Mann in unserer Kirche, ihm sagt, du kommst zu mir in den Verlag, er sagt nein. Also wir merken, da steht schon eine Persönlichkeit dahinter. Was macht er? Er geht zuerst als Prediger unter deutschen Auswanderern. Das waren Mennoniten, die von Russland gekommen sind. Conradi hat großen Erfolg, sehr schnell, tauft viele und wird schon bald, nämlich 1886 bekommt er einen Auftrag, nach Europa in seine Heimat zu gehen. Sein Auftrag lautet aber, Mennoniten in Russland bekehren. Denn die Mennoniten in Amerika, die Adventisten geworden waren, haben Zeitschriften nach Russland geschickt zu ihren Verwandten. Und man dachte nun, dort Gemeinden aufzubauen. Es gab die ersten Adventisten dort. Conradi kommt auch wirklich nach Europa, kommt zuerst in die Schweiz, da war das Hauptquartier damals,
begleitet Ellen White auf ihrer einzigen Besuchsreise nach Deutschland. Zu Pfingsten 1887 besucht sie die zwei Gemeinden, die es dort gab in Deutschland, die schon 12 Jahre alt waren, aber die ständig geschrumpft sind. Die beiden Gemeinden lagen in der Nähe von Wuppertal. Die waren entstanden aus einer Gruppe oder entstanden in einem Kreis, wo auch andere Gemeinden damals entstanden sind. Die FEG, Freie Evangelische Gemeinde, ist genau aus diesem Kreis entstanden wie die ersten beiden Adventgemeinden. Die Gründer damals kannten sich gut. Brockhaus hieß der eine, von dem es den Verlag heute gibt, der andere war Lindermann. Die kannten sich. Ellen White kommt zu Pfingsten in die Gemeinden, fühlt sich aber nicht wohl. Sie berichtet das in einem Tagebuch, kann man nachlesen heute. Sie wird mit einer vornehmen Kutsche abgeholt. Sie merkt, die Leute sind reich, wohlhabend. Sie wird abgeholt, fühlt sich nicht wohl und erzählt den Gemeinden am Sabbat Folgendes. Sie hat einen Traum gehabt, sie sieht eine Gemeinde, in der man sich versammelt und einer geht nach vorne und sagt so richtig klar, wo es lang geht. Und das hieß wahrscheinlich manchmal damals, dass man sehr deutlich sagt, welche Sünden die anderen haben und was die anderen alle falsch machen. Manchmal neigen wir ja heute auch noch dazu. Und dieser liebe Bruder setzt sich hin, nachdem er so eine halbe Stunde richtig geredet hat und die Fehler der anderen gebrandmarkt hat. Der setzt sich hin, man hat gar nicht gemerkt, dass noch so ein junger Mann reingeschlichen war. Und nachdem der liebe Bruder fertig ist, im Bewusstsein alles gesagt zu haben, was jetzt zu sagen war, steht der junge Mann hinten auf und sagt, ich bin hierher gekommen und ich habe gedacht, etwas zu erfahren von der Liebe Gottes. Jesus ist für uns gestorben. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich habe gedacht, etwas zu hören, was es bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Was es bedeutet, auch bei Jesus angenommen zu sein. Was es bedeutet, auch Vergebung zu erlangen. Sicher ist Sünde nicht das, wonach wir uns sehnen. Aber das Entscheidende ist, dass man in diesem Haus Vergebung erfährt. Und was ich hier gehört habe, war, wie sich Menschen untereinander verletzt haben, aber wie sie im Haus Gottes nicht das erlebt haben, was eigentlich sein sollte. Und die Geschwister drehen sich um, sie fühlen sich angegriffen, angesprochen. Mit einmal schwenkt das Licht auf diese Person ganz hinten, den sie noch nie gesehen haben, ein junger Mann, und sie merken, es ist Jesus. Und sie will damit den Gemeinden sagen, die jahrelang nicht gewachsen sind, sondern immer nur geschrumpft sind, die sich mit sich selbst zerstritten haben, ihr solltet euch auf Jesus konzentrieren, auf das, was er uns gesagt hat. Das hat Ellen White zu den Gemeinden damals in Deutschland gesagt. Ich wage zu sagen, wenn sie heute leben würde, sie hätte allen Grund, uns das Gleiche wieder zu sagen. Oder zu sagen, lest mal das, was ich euch damals gesagt habe. Sie ist nur kurz hier. Ludwig Richard Conradi kommt dann nach Deutschland, geht zuerst nach Russland, kommt dort 3 Wochen im Gefängnis, mitten in der Pampa, würden wir sagen. Er hat zwar sein Herz für Russland, Zeit seines Lebens, aber dieses Erlebnis damals, das war für ihn zutiefst erschreckend, weil er angeklagt wurde wegen jüdischer Lehren. Sabbat ist jüdische Lehren. Er kommt dann nach Deutschland, aber er kommt nicht ins Elberfelder Land. Das nannte man damals zwar das Wuppertal, aber die Leute sagten, es ist das Muckertal. Und Conradi hat schon immer die weite Welt gesehen. Und er geht nach Hamburg, zum Tor der Welt. Genau gesagt, nicht in die Hansestadt, sondern nach Altona, gehörte damals zu Preußen. Und in Preußen konnte man schon immer glauben, was man wollte. Und deswegen geht er nach Altona und er beginnt mit einer Mission in Altona. In kurzer Zeit kommt der Verlag von der Schweiz nach Hamburg. Und Conradi sammelt junge Leute um sich, baut sofort eine Schule, eine kleine Schule, weil er weiß, Leute müssen gebildet werden. Und er macht sie zu Missionaren. Conradi ist klug. Die Leute verkaufen Schriften. Er merkt zum Beispiel, dass junge Mädchen in Großstädten besser verkaufen als auf dem Land. Was macht er? Von nun an werden die Buchevangelisten, Kolporteure, säuberlich getrennt. Die Männer gehen aufs Land, die Mädchen bleiben in der Stadt. Er beginnt mit einer Schiffsmission, weil er sagt, wenn die Seeleute an Land kommen, dann haben die manches im Kopf, aber sie decken sich auch schon ein für die Zeit, wenn sie wieder unterwegs sind. Und damals las man Traktate, liest man heute übrigens nicht mehr. Ein Traktat mit 16 Seiten war damals das Medium, mit dem man sich mitteilte. Bücher nicht, die waren zu teuer, Traktate. Conradi druckt Traktate. Das war damals das Medium der Zeit. Heute hat man nur noch, was weiß ich, als Traktat, das ist ein Werbeblatt von Aldi oder sonst was. Die haben zwar nicht 16 Seiten, aber sowas hat man heute. Ja. Wir lieben sonst keine Traktate. Aber damals war es das Medium. Ja. Conradi druckt viele dieser kleinen Schriften. Baut sogar oder lässt einen Seemann kommen, Bruder Christiansen, der dann von Schiff zu Schiff fährt, mit so einer kleinen Barkasse, um den Seeleuten diese Schriften anzubieten oder zu verschenken oder zu verkaufen. Läuft nur ein paar Jahre, dann ist es nicht mehr sinnvoll, dann hat es nicht den Auftrag, dann ist Gemeinde schon so gewachsen, dann sieht Conradi schon den nächsten Horizont und der heißt die Welt. Wenn der Mann eine Vision hatte und er hatte eine Vision, dann bedeutete das, der ganzen Welt das Evangelium zu bringen. Und er fühlt sich mit allen eins, die das damals wollten. Und daher haben wir unseren Namen. Oder wir hatten unseren Namen. Unser Name hieß ja damals Gemeinschaft der Siebentagsadventisten. Das ist ein Novum gewesen. Weltweit heißen wir Kirche. Church. Niemals was anderes. Aber in Deutschland Gemeinschaft. Und das war kein typisch adventistischer Name. Das war ein Name von allen kirchlichen Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts im Protestantismus. Denn das ist das Jahrhundert der Gemeinschaftsbewegungen. Mancher kennt heute vielleicht noch die landeskirchliche Gemeinschaft. Ist nicht die einzige. Damals gab es eine Fülle von Gemeinschaften. Da entstehen die Missionen, die Missionare ausschicken. Die Hermannsburger Mission zum Beispiel dürfte ja auch bekannt sein vielleicht. Der CVJM entsteht damals, Christlicher Verein junger Menschen. Ja, damals hieß er noch junger Männer. Das ist die Zeit. Und Conradi sieht sich mit diesen Leuten einig und sagt, wir sind Gemeinschaft. Übrigens, er hatte auch den Namen, die Gemeinschaften damals hatten. Er hieß nämlich nicht Vereinigungsvorsteher oder Verbandsvorsteher. Er hieß Missionsdirektor. Und die Vorsteher hießen damals nicht Vereinigungsvorsteher. Die hießen bis zum Zweiten Weltkrieg Missionsvorsteher. Er hat also genau die Namen gewählt, genau das Vokabular, das die Erweckungsbewegung damals hatte. Conradi wollte sagen, wir sind eine Erweckungsbewegung. Wir haben unserem Volk was zu sagen. Und sein großes Thema war Sabbat und Prophetie, Zeit seines Lebens. Ja, und das hat er ganz, ganz hervorragend auch gemacht. Er sieht Prophetie, er sieht Mission, er schickt schon, 1889 beginnt er in Hamburg mit der Mission. 7 Jahre später schickt er die ersten Missionare aus nach Brasilien. Deutsche Missionare haben im Süden von Brasilien begonnen. Ich habe jetzt einen Studenten, der damals der eine Arbeit geschrieben hat, darüber, über diesen Beginn in Südbrasilien. Im Jahr 1903 trifft Conradi den deutschen Gouverneur von der Kolonie Deutsch-Ostafrika, Graf von Götzen. Muss man sich mal vorstellen. Conradi war ein Mann, der mit jedem konnte. Er trifft den und sagt zu ihm, ich habe Interesse, eine Mission in Deutsch-Ostafrika aufzubauen. Ja, sagt der Graf von Götzen, ich kenne die Adventisten, denn der war vorher der Gouverneur von West-Samoa gewesen, so eine kleine Inselgruppe, die zu Deutschland gehörte. Und da gab es ein adventistisches Krankenhaus, ganz klein. Wir haben in den Unterlagen gefunden, das ist allerdings schon 1896 wieder eingestellt worden. Aber in der Zeit davor hat dieser Gouverneur dieses adventistische Krankenhaus, das von einem amerikanischen Arzt geleitet wurde, kennengelernt und hat gesagt, das ist ein gutes Haus gewesen. Und gestattet Conradi aufgrund dieser Tatsache, dass er schon einen Adventisten kennengelernt hatte, von dem er ein gutes Urteil hatte, gestattet er eben die Mission in Tansania zu beginnen. Das ist wahrscheinlich bis heute der beste Weg. Wenn jemand einen guten Adventisten kennt, sollten alle gut sein. Ist das der beste Weg zur Gemeinde? Nichts anderes. Es entscheidet sich, ob wir gut sind oder nicht. Ganz viel. So, Conradi beginnt im nächsten Jahr eine Mission in Deutsch-Ostafrika, im Paregebiet. Wo geht der hin und was macht der? Der geht dorthin, nicht in ein Gebiet, wo schon andere Missionare sind, der geht in, wie er später anderen schreibt, in ein jungfräuliches Gebiet. Und er schickt die Leute nicht einfach so hin, der schickt als erstes einen Missions Bauhandwerker hin. Das erste ist ein Handwerker. Zweite ist ein Krankenpfleger, denn damit wollen sie beginnen. Und er baut einen Ort, den er nennt Friedenstal. Und mit dem Namen hat es eine Bedeutung. Unsere Väter haben diesen Begriff über alles geliebt. Denn der bedeutet, was Glaube im Leben bringt. Es bringt Frieden. Die erste Schule, die sie bauen, heißt Friedensau. Die erste Missionsstation, die sie bauen, heißt Friedenstal. Das erste Obdachlosenasyl, das sie in Berlin aufbauen, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, heißt Haus Friedensheim. Unsere Väter haben diesen Begriff geliebt und haben gezeigt, dass Glaube und praktisches Leben zusammengehören. Ja, das ist ganz auffällig. Sie beginnen also mit einer Missionsstation, aber die Missionare, die er dann dorthin schickt, die gehen nicht unausgebildet. Die ersten bedeutenden Missionare, da gibt es einen Bruder, der hat keinen schönen Namen, der heißt Ernst Kotz. Das ist ein junger Mann, der kommt mit 16 Jahren nach Friedensau, mit 18 ist er fertig in Friedensau, mit 18 studiert er in Berlin bei ganz großen Kapazitäten afrikanische Sprachwissenschaft und Ethnologie, Völkerkunde, weil Conradi sagt, die Leute müssen gebildet sein. Und dieser Mann wird dann in Ostafrika, in dem Gebiet, wo die ersten adventistischen Missionare arbeiten, für das Land dort eine eigene Grammatik und Schriftsprache schaffen, die Sprache der Chasu. Also Conradi wollte von Anfang an, dass Adventisten nie Hinterwäldler sind, sondern immer Menschen, die in ihrer Gesellschaft vorne dran sind. Übrigens, als man den DVG gegründet hat, steht in dem Statut drin, wir wollen die Volksgesundheit in Deutschland heben. Ist das nicht toll? Das war ein Anspruch, finde ich toll. Heute denken wir manchmal so klein, klein. Damals haben sie richtig groß gedacht. Und stellt euch vor, was es bedeutet, wenn ein junger Mensch damals Missionar wurde. Ich habe eine Schwester kennengelernt 1979 im Erzgebirge, in einem Dorf hinter den Bergen. Die hat noch erzählt, mein Bruder sollte vor dem Ersten Weltkrieg Missionar werden, aber dann kam der dumme Krieg und der konnte nicht Missionar werden, ist gefallen im Krieg. Stellt euch vor, so ein junger Mann, wie war das damals? Wahrscheinlich in Detmold auch. Wenn der Vater Schuster war, was wurde der Sohn? Schuster. Und wenn der Vater damals Eigenkätner war, wie man sie nannte, der also eine eigene Karte besaß, ein Bauer mit ein Stückchen Land, dann wurde der Sohn meist auch Eigenkätner. Und jetzt kommt Conradi und der sagt, ich brauche dich für die Mission. Und er hat aus Leuten, die, ich sag's mal, hinterm Berg gewohnt waren, Leute gemacht, die damals Missionare in Afrika wurden. Wisst ihr, was das bedeutet? Auch für eine gesellschaftliche Aufwertung? Ich finde das ganz toll. Wie jungen Leuten eine echte Perspektive gegeben wurde. Und man hat damals nicht nur in Friedensau Prediger ausgebildet. Man hat alle Berufe ausgebildet, die man für die Mission brauchte. Aber alles mit dem Namen. Missionshandwerker, Missionsbuchhalter, Missionslehrer, Missionskrankenschwester, Missionskindergärtnerinnen, all das. Dahinter steckt ein Konzept, das Glaube das ganze Leben betrifft. Und dieses Konzept hat Conradi. Der konnte begeistern. Er hat allerdings Gemeinde nicht demokratisch geführt. Er hat Gemeinde, und ich weiß auch nicht, ob die Demokratie immer das Mittel ist, das die Bibel als Führungsfunktion ansieht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich will euch sagen, wie damals gebaut wurde. 1907 sagt Conradi, wir müssen ein Altersheim bauen in Friedensau. Damals wachsen schnell hohe Häuser mit einer großen Vision. Da ist der Verbandsausschuss oder sogar Divisionsausschuss zusammen und die Geschwister sagen, Bruder Conradi, der Herr kommt bald, wir brauchen noch kein Altersheim. Wo denkst du hin? Conradi hört sich das eine halbe Stunde an und dann sagt er, so, jetzt gehen wir raus und ich zeige euch, wo wir bauen. Das war auch ein Führungsstil. Aber zweifellos hat er Gemeinde damals erfolgreich gebaut, denn als er die Gemeinde verließ 1931, gab es so viele Gemeindeglieder in Deutschland, wie es heute auch gibt. Das muss man sagen. Wenn man also fragt, wo liegt der Erfolg? Was hat der Mann gemacht? dann muss man sich mit ihm beschäftigen. Und dazu ist eigentlich etwas mehr Zeit notwendig, als wir es jetzt haben. Ich glaube, dass er uns viele Dinge zu sagen hat, auch und gerade, wie man mit der Zeit auch umgeht, auch und gerade im Umgang mit anderen Kirchen. Ich habe gerade jetzt Unterlagen gelesen in Hamburg, wo Conradi sich austauscht mit den Vertretern anderer Missionsgesellschaften. Ihr kennt alle Bethel in Bielefeld. Bethel wurde geleitet von Bodelschwing. Bodelschwing war der Leiter, der Vater Bodelschwing, einer großen evangelischen Mission in Tansania. Und Conradi trifft ihn. Und er trifft ihn nicht nur einmal auf Versammlungen der großen Missionsgesellschaft. Und da berichtet Conradi, dass Bodelschwing ihn fragt: Du Conradi, sag mal, wie kommt das, dass ihr so viel Geld für die Mission habt? Und dann schreibt Conradi: Und ich erklärte es diesem Gottesmann. Und er lud mich zu einem Abendessen ein. Ist das nicht schön? Er hat keine Scheu gehabt, auch mit Leuten, die in der Gesellschaft höher gestellt waren, zu sprechen. Und Conradi hat auch Erfolg gehabt. Auch und gerade, weil er die anderen Missionare kannte. Und er ist immer dorthin gegangen, wo noch keine anderen Missionen waren. Und er hat Erfolg gehabt. Ja, als er unterwegs war, Conradi war ein ganz schlichter Mann. Der ist mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Holzklasse. Von Deutschland bis zur japanischen Küste. Ja, Holzklasse. Und trotzdem hat er was zu sagen gehabt. Und dann ist er krank geworden. Und dann ist er dort selbstverständlich in ein katholisches Krankenhaus gegangen, weil er die Missionare kannte. Er hat keine Scheu gehabt. In irgendeiner Weise. Conradi konnte mit den Leuten reden. Sicher hat er gesagt, die Prophetie zeigt mir was, was kommt. Ja. Und trotzdem gab es dann etwas, und das muss ich euch erzählen, es gab auch etwas, was uns an der Stelle bis heute immer wieder fragt. Und das hat es mit der Prophetie zu tun. Wir neigen ja dazu, sehr gerne Dinge in der Prophetie, die noch nicht erfüllt sind, zu sagen, so wird es kommen, oder nicht? Die werden meist so unter der Hand. Ja. Gab es da nicht auch Leute, die gesagt haben, dass Benedikt der 16. der letzte Papst sein wird und dann kommt Jesus wieder? Die wollen wahrscheinlich jetzt nicht mehr davon wissen, dass sie das gesagt haben. Ja. Wir neigen dazu. Und wir sind damals in eine Falle getappt und die sollte uns eigentlich eine Lehre sein. Und die Falle hieß, dass damals ein lieber Bruder in Amerika, Bruder Uriah Smith, der die Verlagsleiter war, gesagt hat: Unsere Welt geht zu Ende, weil das Osmanische Reich, das türkische Reich, immer schwächer wird. Damals nannte man das, das ist der kranke Mann am Bosporus. So nannte man die Türkei, das Osmanische Reich in der Politik. Da gab es im 19. Jahrhundert einen Haufen Kriege, den Krimkrieg und viele andere Kriege, wo man dieses überalterte Reich immer kleiner gemacht hat. Und die Großmächte haben sich immer größere Stücken abgeschnitten. Und jetzt sagten unsere Väter: Der letzte Krieg der Weltgeschichte findet auf dem Balkan statt. Und dann wird es zu einem letzten Kampf kommen gegen das Osmanische Reich. Das wird sein Hauptquartier von Konstantinopel verlegen nach Hamargeddon. Wo liegt Hamargeddon? Palästina. Und dann kommt es zur Entscheidungsschlacht, dann kommt Jesus wieder. Und so haben unsere Väter vor dem Ersten Weltkrieg, kann man nachlesen, in dem, was wir geschrieben haben, auch in dem, was wir verkündigt haben, sie haben gesagt, es kommt ein Weltkrieg. Wo findet der statt? Auf dem Balkan. Und jetzt sind wir 70 Jahre nach 1844. Und Adventisten haben schon immer einen Sinn für Zahlen gehabt. Und das heißt, 70 Jahre Gefangenschaft, jetzt kommt Jesus wieder. Und dann bricht der Krieg aus. Wo bricht er aus? Genau auf dem Balkan. Adventisten haben vorher Militärdienst geleistet. Es gibt keinen Fall vor dem Ersten Weltkrieg, wo sie Militärdienst verweigert haben. Was sie verweigert haben, war der Dienst mit der Waffe, war der Dienst am Sabbat. Freitagabend haben adventistische Rekruten nichts mehr gemacht. Bis zum Sonnenuntergang. Es gibt eine Fülle von Gerichtsverhandlungen und dann haben sie Strafen gekriegt. Aber jetzt bricht der Krieg aus und jetzt sagen alle, übrigens der Krieg ist ja vorher ausgebrochen in Ungarn, Österreich-Ungarn, da ging er eher los. Und da werden Adventisten und Nazarener zusammen standrechtlich erschossen, weil sie sich weigern, zum Militär zu kommen. Die Nazarener waren Pazifisten und wir haben als Adventisten gesagt, Jesus kommt wieder, wir müssen uns vorbereiten auf die Wiederkunft. Und genau da kommt es zu einer großen Spannung. Und die Spannung heißt, und das ist eine tragische Geschichte, die es nicht tragischer geht. Bibelbetrachtungsheft damals, wir haben das, dieser zweite Kriegssabbat behandelt, Römer 13. Die Bibelbetrachtung damals war nicht so wie nach dem Tod von Schwester Weid, dass zu jeder Frage ein Zitat von ihr steht. Nein, die alten Bibelbetrachtungen in der Weltausgabe damals, die wir auch hatten, haben auch Kommentare von anderen Theologen gehabt oder auch einfach Sätze der Ermutigung. Wir kennen die Betrachtung und da steht Römer 13, wisst ihr, was dort steht? Ein jeder sei untertan der Obrigkeit. Und da steht in der Anmerkung, wenn uns die Obrigkeit befiehlt, das ist das Zitat von einem englischen Theologen mit Namen Alford, Gottes Gebot zu übertreten, dann stehen wir auf Gottes Seite. Und in der Woche zuvor ist von der Division in Hamburg ein Schreiben herausgegeben worden, wo genau das Gegenteil drin steht. Das Schreiben haben wir auch. Wir sollten in dieser Zeit als treue Diener auch im Militär stehen und unseren Dienst verrichten, auch am Sabbat. Weil man Sorge hatte, es könnten staatliche Rezessionen kommen, es könnten Schwierigkeiten geben. Gottesdienst damals wie heute, erste Stunde, wir haben einen Bericht von damals. Wisst ihr, was die Geschwister gesagt haben? Wir gehen nicht zum Militär, Jesus kommt, steht schon in der Bibelbetrachtung drin. Zweite Stunde, vorher wird der Bericht verlesen und das Rundschreiben von Hamburg verlesen. Das war genau das Teil. Und wisst ihr, was entsteht in der Gemeinde? Riesenspannung. Das ist der Beginn der Reformbewegung. Einer Bewegung, die damals die Gemeinde gespaltet hat. Als man dann Conradi fragt, sollen wir unseren Geschwistern sagen, was sie denn tun müssen bei der Armee? Da sagt er, nein, ich brauche meine jungen Leute für die Zeit nach dem Krieg in den Missionsgebieten. Er rechnet mit einer Zeit nach dem Krieg. Aber in der Verkündigung wurde häufig gesagt, das ist der letzte Krieg. Und das lehrt mir, das ist eine Schwäche, die wir haben, wie wir schmerzhaft erlebt haben, dass wir über Prophetie reden und meinen, so könnte sie sich erfüllen. Und wenn ich zu dir sage, ich habe die Vermutung, dass Prophetie sich so erfüllt, sagst du dem Nächsten, die wird sich so erfüllen. Der Dritte sagt, so wird es kommen. Und da entsteht Enttäuschung, oder nicht? Und diese Enttäuschung haben wir in der Adventgemeinde viel zu häufig gehabt. Und manchmal haben wir vielleicht mit dazu beigetragen, dass Menschen enttäuscht wurden. Und wer zweimal enttäuscht wurde, der rechnet nicht mehr mit der Wiederkunft. Ich denke, das ist etwas, was wir als Schwäche haben, auch unsere Verkündigung. Und wir sollten Brüdern und Schwestern, die ganz laut sagen, ich weiß genau, wie es kommt, die Finanzkrise ist die letzte große Krise, ist alles in der Prophetie gesagt. Wir sollten ihnen sagen, lieber Bruder, die Prophetie, die erfüllt ist, soll das Herz stärken. Aber bei Spekulationen sehr vorsichtig. Das ist auch eine Geschichte, eine Lehre unserer Geschichte. Keine Spekulation. Mancher lernt nicht aus der Geschichte. Und da bin ich bei Schwester Weid, die gesagt hat, wir sollten. Ja, kennt ihr ein Wort von ihr? Wenn man eins kennt, ist es meist das, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen den Weg, den Gott uns geführt hat. Und dann gibt es einen Nachsatz. Und der wird meist vergessen. Und der Nachsatz heißt, und würden die Lehren nicht beherzigen, die wir aus unserer Geschichte ziehen sollten. Und da frage ich manchmal, warum reden wir nicht? Warum sind wir nicht so ehrlich, dass wir auch Fehler gemacht haben? Auch in unserer Verkündigung. Vieles Spannendes entsteht dort. Unsere eigene Kirche verändert sich mit dem Jahr 1915. Und dieses Jahr ist das Todesjahr von Ellen White. Nach ihrem Tod, eigentlich hat niemand mit ihrem Tod gerechnet. Wisst ihr warum? Weil sie selbst gesagt hat, ich glaube, dass Jesus zu meinen Lebzeiten wiederkommt. Und da ist es etwa so wie ein König, vielleicht hat es auch mal ein Fürst hier gegeben von Schaumburg-Lippe, der nicht sein Erbe bestellt hat, der zu schnell stirbt. Genauso war es da. Die Gemeinde wusste nicht, wie es weitergeht. Und jetzt entstehen zwei Gruppen. Und die eine Gruppe, und das ist typisch für die Zeit auch damals. Amerika zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchlebt eine Phase, die wir heute als Fundamentalismus bezeichnen. Damals gibt es ein Gesetz, das Alkohol verbietet. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Die Prohibition, ja, war ein totaler Reinfall, weil viel mehr schwarz gebraut wurde. Aber wir sind immer Kinder unserer Zeit, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und in dieser Phase erleben wir genau dasselbe. Dass nämlich einige sagen, wir sollten das, was Schwester Weid sagt, als einzige Bibelauslegung gelten lassen. Es gibt keine neue Erkenntnis mehr. Und andere sagen, so hat sie das nie gesagt. Außerdem kann man sie dann gegen sich selbst ausspielen, weil sie an manchen Stellen auch Dinge sagt, die scheinbar auf den ersten Blick sich widersprechen, die aber in einer unterschiedlichen Situation gesagt sind. Und das ist der Beginn einer Veränderung. Im Zuge dieser Veränderung wird der damalige Präsident der Generalkonferenz, Bruder Daniels, abgewählt. Der ist 65. 2 Jahre vorher hat man Ludwig Richard Conradi auch abgewählt. Der war 65, 1921. Aber Conradi war einer, bei dem mit 66 erst das Leben losging. Der ist als Missionar noch in den 20er Jahren durch die Steppe gelaufen, kilometerweit, wenn die Herren Missionare sich haben tragen lassen. Conradi lief zu Fuß, der war mit 65, keinesfalls im Rentenalter. Der war im besten Alter. Man setzt ihn auch zur Ruhe. Man macht aus ihm einen Feldsekretär. Feldsekretär ist so viel wie Ehrenpräsident der FDP. Hat nichts zu sagen. Feldsekretär reist umher, aber Conradi, der es gewohnt war, alle Personalentscheidungen zu fällen, der Mann hat nichts mehr zu sagen. Und da entsteht eine Verbitterung. Und im Zuge dieser Verbitterung erhält er in den 20er Jahren ein Schreiben, wo 80 Glaubenspunkte aufgeführt sind, die alle begründet sind mit Zitaten von Schwester Weid. Und da sagt Conradi, das kann ich nicht mehr tun. Ich habe seinen letzten Privatsekretär kennengelernt, der starb Anfang der 90er Jahre in Kempten, dem Bruder Teichmann, Hans Teichmann, vielleicht hat ihn jemand noch kennengelernt. Und er hat mir davon erzählt und er hat ein Durchschreiben gehabt. Damals hat man ja mit Schreibmaschine abgetippt. Und er hat einen Durchschlag mehr gemacht, diesen Glaubenspunkten, die Conradi eigentlich den Predigern geben sollte, aber die hat er nur seinen engsten Freunden gegeben. Und da wissen wir also, was damals mehr kam. Es kommt zu einer Spannung zwischen Amerika, sein Freund Arthur Daniels, übrigens Conradi, war einer der Vizepräsidenten der Generalkonferenz von 1905 bis 1921. Sein Freund Daniels ist nicht mehr Präsident der Generalkonferenz. Der schreibt als Ergebnis, weil er merkt, wie das Bild von Schwester Weid in der Gemeinde sich verändert, das Buch, das ich vorhin erwähnt habe, die beständige Gabe der Prophezeiung, weil er merkt, hier kommt eine Veränderung. Und in diesem Rahmen wird Conradi, der ein Pionier war, aber der jetzt in der zweiten Reihe sein sollte, für ihn ist die Luft zu eng. Conradi hätte auch nach heutigem Verständnis kein Vorsteher sein können. Heute der Vorsteher ist gebunden in seinen Entscheidungen, auch in seinen finanziellen Entscheidungen. Conradi musste freie Hand haben für alles. Er war einer, der ein typischer Pionier war. Die Zeit der Pioniere war vorbei. Dazu kommen auch Dinge, die er jetzt vorbringt, Kritik an Schwester Weid, die er eigentlich besser wusste, denn er kannte sie. Und so entsteht dann eine Spannung, die dazu führt, dass er weder von Prophetie ablässt, noch von seinem Thema Sabbat. Und er wird siebenten Tags Baptist. Das ist eine ganz spannende Geschichte zu erzählen, können wir heute nicht tun. Die hat was zu tun mit Zinzendorf. Denn der Zinzendorf hat Sabbat gefeiert. Und Sonntag zugleich. Und der war in Amerika. Zinzendorf. Und da trifft er den, der eigentlich der Vorläufer unserer Väter ist, den Beisel, Konrad Beisel. Ganz spannende Geschichte. Die haben auch Sabbat gefeiert. Siebentags Baptisten von England. Conradi wird schließlich Siebentags Baptist, aber er wird nicht glücklich. Sie machen eins, was längst überfällig wäre. Sie geben ihm einen Ehrendoktortitel. Das war er wirklich. Conradi war äußerst klug. Bis heute wird das, was er geschrieben hat über Prophetie, mit Hochachtung gelesen. Er war unheimlich belesen, konnte hervorragend schreiben. Aber niemand will dort mehr Prophetie hören. Und so ist er am Ende enttäuscht, er stirbt 1939. Wir kennen noch Briefe, er hat immer Kontakt gehalten. Ich habe Briefe gefunden, wo er schreibt, wie geht's denn dem Bruder und dem Bruder? Conradi ist nie glücklich geworden bei diesem letzten Schritt. Vielleicht ist es auch manchmal ein Schritt, dass er sich dann im vorgeschrittenen Alter meinte, er sei unerlässlich. Gibt es ja auch manchmal in Gemeinden, dass dann einer 50 Jahre Gemeindeältester ist und denkt, ohne ihn geht es nicht. Wir alle sind ersetzbar. Und so kommen menschliche Schwäche und auch Enttäuschung zusammen und er verlässt die Gemeinde. Tragische Entwicklung, eine Entwicklung, über die lange geschwiegen wurde, weil man Angst hatte und er wie eine Art schwarzes Schaf war. Ich denke aber, das ist ihm nicht angemessen, denn das, was er geleistet hat, wie er Gemeinde gebaut hat, davon profitieren wir bis heute. Ich komme zurück, wo wir angefangen haben. Diese Geschlechterfolge, die wir gelesen haben, mit den Männern aus Issachar. Wir brauchen auch heute Männer und Frauen, die überlegen, in welche Richtung geht es. Wir brauchen gegenseitige Fürbitte. Und vielleicht ist es auch nötig, dass wir auch einmal Prophetie unter dem verstehen, wie es der Apostel Paulus sagt. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, Vers 1, nach dem Hohenlied der Liebe schreibt er, ich wünschte, ihr würdet alle prophetisch reden. Neben der besonderen Gabe der Prophetie gibt es zweifellos auch das, was wir heute gegenseitig brauchen. Und ich glaube, dass es auch in jeder Gemeinde Männer und Frauen gibt, die von Gottes Geist so geleitet werden, dass sie sagen können, was wir tun sollen. Sagen können, was heute dran ist. Conradi war ein Mann, der gesagt hat, was heute dran ist. Und das hat es eben auch damit zu tun, dass Zeit sich verändert. Und Gemeinde verändert sich. Gemeinde heute ist nicht mehr so wie Gemeinde vor 60 Jahren und erst recht nicht wie vor 100 Jahren. Wir können in die Vergangenheit schauen mit dem Bewusstsein, es war früher immer alles besser. Ich muss euch eins sagen, wenn man sich die Zeit anschaut, es war nicht immer alles besser. Aber wir neigen als Menschen dazu, die Zeit, in der wir erwachsen wurden, so zu beurteilen. Ihr hört doch auch alle die Musik, als ihr Jugendliche wart, immer am allerliebsten, oder nicht? Das ist doch so. Für die nächste Generation ist diese Musik meist ein Graus. Mein Vater hat, ich weiß nicht, ob er es heute noch macht, Sonntagmittag immer gehört, 13 Uhr, die lustigen Musikanten. Wir sind als Kinder ausgerissen. Und die Musik, die ich gerne höre, die wurde damals gespielt. Meine Kinder, die mittlerweile zum Teil auch schon über 30 sind, die hören die Musik, als sie 14, 15 waren. Das ist so. Wir sind Kinder unserer Zeit. Und wir sollten gut unterscheiden, ob das, was wir von der Vergangenheit denken, wirklich Wort Gottes war oder Tradition. Beides kommt immer zusammen. Auch wir haben Traditionen. Natürlich haben wir die. Ich kann euch eine Tradition nennen, die könnt ihr mir alle bestätigen. Wenn wir einen großen Gottesdienst haben, was singen wir dann als letztes Lied? Immer. Wir sind voll Hoffnung. Wenn wir das nicht singen, dann stimmt was nicht, oder? Wir erwarten das. Das ist eine Tradition, die wir haben. Gut ist das, dass wir sie haben. Wir leben alle davon. Und ich denke, es ist sinnvoll, dass wir das bewusst sehen. Ja? Die Bibelschule ist so eine Tradition, die gibt es erst seit ungefähr 1870. Gibt vieles, was sich verändert und Dinge. Und das zu fragen, was ist sinnvoll und gut, eins bleibt. Was bleibt? Es bleibt die Beschäftigung mit der Bibel. Wenn wir das ehrlich und aufrichtig tun, wenn wir fragen, wie haben unsere Väter das gemacht? Wenn wir auf das schauen, was sie gesagt und getan haben, wenn wir auch Schwester Weid ganz ernst nehmen und sie fragen, was will sie uns denn sagen? Ich glaube, dass sie bis heute uns manches zu sagen hat, was wichtig ist für uns heute. Allein, was sie uns als Gemeinden in Deutschland gesagt hat. Ich denke, das wird uns gut tun. Und ich bitte Gott, dass er uns segnet in dem, was er tut. Denn uns geht es wie unseren Vätern. Wir würden gern sagen, wir wissen, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen es nicht, wir hoffen es. Und in dieser Hoffnung sind wir eins. Menschen ohne Hoffnung sind arm dran. Menschen mit Hoffnung sind gut. Ich wünsche uns, dass Gott uns so stark macht, dass wir Hoffnung ausstrahlen.